Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialgestaltung, der Podcast. Heute geht es um die Wohnungslosenhilfe. Dazu darf ich meine Kollegin Carolina Schrage, Beraterin in der Sozialwirtschaft, bei mir im Studio begrüßen. Ich freue mich, dass du heute bei mir bist, Carolina. Hallo.
Hi.
Vielleicht stellst du dich kurz unseren ZuhörerInnen vor.
Ja, Carolina Schrage mein Name. Ich bin, wie Daniela eben schon gesagt hatte, als Beraterin bei der Sozialgestaltung tätig im Kompetenzzentrum Sozialwirtschaft. Da geht's eigentlich vornehmlich um die Pflege und um die Eingliederungshilfe. Genau, aber wir haben uns heute eben entschieden zu sagen, wir sprechen mal über das Thema Wohnungslosigkeit, mal ein ganz anderes Thema als sonst.
Welchen Bezug hast du denn zu dem Thema Wohnungslosenhilfe? Wir haben uns das ja nicht zufällig ausgesucht.
Ja, richtig, genau. Also ich komme ursprünglich, oder fangen wir andersrum an, ich bin eigentlich Sozialarbeiterin und habe nach dem Studium die ersten Jahre, auch bevor ich zur Sozialgestaltung gekommen bin, halt als Sozialarbeiterin und als stellvertretende Einrichtungsleitung und Einrichtungsleitung in der stationären Wohnungslosenhilfe gearbeitet. Daher kommt eben der Bezug zu dieser Thematik, weil mir das nach wie vor tatsächlich so ein Herzensthema auch ist, über dieses Klientel zu sprechen und über die Thematik zu sprechen, die da tagtäglich Thema ist.
Kannst du uns denn kurz erklären, was genau die stationäre Wohnungslosenhilfe ist?
Ja, die stationäre Wohnungslosenhilfe ist tatsächlich ein Wohnangebot, wo eben Menschen leben können, deren, ich sag mal, gemeinsamer Nenner der ist, dass sie wohnungslos sind, aber natürlich ihr ganzes alltägliches Päckchen mitbekommen. Also eigentlich ist es so, ich hole vielleicht ein klein bisschen aus, eigentlich haben die Kommunen die Pflicht, die Menschen unterzubringen, die wohnungslos sind, damit zumindest jeder nachts ein Dach über dem Kopf haben könnte. Und dann gibt es stationäre Angebote, die nochmal sagen, okay, die Menschen, die dann an einen Punkt kommen, zu sagen, jetzt muss ich auch nochmal zusätzlich was ändern. Also es reicht mir nicht nur, dass ich gerade in so einer Unterkunft bin und ein Dach über dem Kopf habe, sondern ich möchte das auch aufarbeiten. Die haben die Möglichkeit, in eine stationäre Wohnungslosenhilfe-Einrichtung zu gehen und dort eben entsprechend mit Fachkräften ihre Themen und Schwierigkeiten aufzuarbeiten.
Und was sind so die typischen Lebenslagen oder Problemlagen der Menschen? Hast du da Beispiele?
Von bis tatsächlich. Also wenn man sagt, der gemeinsame Nenner ist die Wohnungslosigkeit, dann gehört alles dazu, was im Vorfeld passiert ist. Das kann halt sein, ich habe irgendwie Schulden gemacht. Ich habe vielleicht vorher den Job verloren. Dann hat es vielleicht auch in der Ehe gekracht. Möglicherweise ist eine psychische Erkrankung ein Thema. Ich habe vielleicht eine Suchtproblematik im Hintergrund. Also das ist eine ganze Bandbreite an Thematiken, mit denen die Menschen konfrontiert sind oder gewesen sind nach wie vor in unterschiedlichen Ausprägungen. Das heißt, man kann auch so ein bisschen sagen, bei allen vorgelagerten Hilfen gab es keine entsprechende Unterstützung. Das muss gar nicht an der Hilfe liegen, sondern vielleicht auch, weil es der Klient tatsächlich einfach nicht geschafft hat, weil es noch zu hochschwellig gewesen ist. Heißt also konkret, ich bringe ein Beispiel, Menschen, die eigentlich vielleicht in der Eingliederungshilfe die adäquate Hilfe bekommen würden, haben aber noch so viele andere Thematiken, Schwierigkeiten und Problemlagen, dass sie nicht in der Lage sind, da die Mindestanforderungen zu bringen. Und dann ist es so ein, wie so das unterste Auffangnetz sozusagen, wo man dann landet oder wo die Menschen dann gerade sind.
Das klingt wirklich dramatisch. Das klingt so ein bisschen danach, als gibt es eigentlich genau für die Problemlagen gar kein passendes Angebot. Und wie du es schon beschrieben hast, das ist dann quasi das letzte Netz, durch das man dann glücklicherweise nicht rutscht, ne?
Ja, richtig, genau.
Wie kann dann die Unterstützung genau aussehen, wenn es so eine heterogene Klientel ist? Also du hast ja wirklich so viele verschiedene Themen und Problemlagen beschrieben.
Also erstmal sind die Teams häufig eben auch multiprofessionell. Also da arbeiten, ne, klar Menschen, die soziale Arbeit studiert haben, aber auch gegebenenfalls eine Pflegekraft, eine Hauswirtschaftsleitung, Ergotherapeuten, Arbeitstherapeuten, sodass man wirklich rundum versucht, möglichst viel abzudecken. Und dann können es die wirklich kleinen Alltagshilfen sein, im Sinne von, ich übe jeden Morgen pünktlich, um, weiß nicht, 8 Uhr vielleicht aufzustehen. Und ich schaffe das und ich schaffe es auch, mir den Wecker zu stellen. Und dann schaffe ich es irgendwie im nächsten Step auch, morgens wirklich aufzustehen, nicht nur wach zu sein, mich fertig zu machen. Also wirklich solche Kleinigkeiten, bis hin auch, wie gehe ich zum Beispiel budgetorientiert einkaufen? Also wie plane ich? Wie plane ich vielleicht auch die Woche vom Essen her? Kriege ich das hin? Und vor allem, wie schaffe ich das, dass Monatsende noch genug Geld da ist? Gerade am Anfang der Hilfe beziehen ja viele Menschen Jobcenterleistungen, also Bürgergeld. Und je nach Einrichtungskonzept, doch das ist unterschiedlich, müssen die Bewohner sich dort selbst versorgen oder werden versorgt. So, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. In einem Selbstversorgerhaus, sage ich mal, ist das eine sehr, sehr hohe Verantwortung, die da direkt mit reinkommt. In einer Einrichtung, wo vielleicht mittags zumindest auch Essen da ist, Frühstück auch da ist und man sagt, man übt das sozusagen in regelmäßigen Abständen. Einmal die Woche ist jemand in so einer Wohngruppe dran zu kochen für alle. Wenn man so ein Wohngruppenprinzip hat, dann wird man da natürlich langsamer rangeführt, so peu à peu, und kann sich da auch ein bisschen dran üben, ein bisschen versuchen, weil da zählt ja dann eben zu, ich muss auch irgendwie planen, ich muss auch vielleicht für eine große Gruppe von 8 bis 12 Leuten planen, gucken, was ist vielleicht auch gerade, weiß ich nicht, beim Rewe, beim Aldi, beim Lidl, wo auch immer, gerade im Angebot, wie kriege ich das gut hin, bekomme ich das eingekauft, schaffe ich das alleine, brauche ich da nochmal Unterstützung und, und.
Sie sind in der Sozialwirtschaft oder im Gesundheitswesen tätig und fragen sich, welche Rolle künstliche Intelligenz in Ihrer Branche spielt? Dann dürfen Sie unseren Kongress der Sozialwirtschaft nicht verpassen.
Am 25. und 26. November dreht sich alles um das Thema KI in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Mit spannenden Vorträgen, Best Practices und Diskussionen.
Erfahren Sie, wie KI unser Tagesgeschäft verändert, welche Chancen sie bietet und welchen Herausforderungen unsere Branche ausgesetzt ist. Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich mit Expertinnen und Experten auszutauschen, um wertvolle Impulse für Ihre Arbeit zu gewinnen.
Alle Informationen und die Anmeldungen finden Sie auf unserer Website unter www.sozialgestaltung.de. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie.
Und dann, ich sag mal, wenn man so Alltagsthemen abgearbeitet hat, in Anführungszeichen, geht es natürlich auch um das Thema Jobsuche. Es geht darum, eine Krankheitseinsicht vielleicht auch zu entwickeln, sollte die nicht da sein, gerade im Bereich psychische Erkrankung, Suchterkrankung. Das ist oft ein sehr, sehr langwieriger Prozess, weil wir kennen das vielleicht von uns selber so. Man gesteht sich manchmal nicht so gerne ein, wenn was nicht so gut läuft und was nicht so gut klappt. Und wenn es so große schwerwiegende Themen sind. Ich glaube, das können wir uns gerade nur so kaum vorstellen, wie es halt tatsächlich ist, wie schwierig das sein kann, sich da nach und nach mit zu beschäftigen. Das sind so die, ich sag mal, Alltagsthemen in der Arbeit mit den Klienten. Und dann kommt natürlich nochmal auf der Ebene Einrichtungsleitung und vielleicht auch Bereichsleitungen oder Unternehmensführung, Geschäftsführung, kommt vor allem auch nochmal dazu, sich auch politisch da zu engagieren, weil auch das kennen wir vielleicht, wenn wir überlegen, wie stellen wir uns so einen wohnungslosen, obdachlosen Menschen vor, sind wir wahrscheinlich alle recht schnell bei so einem typischen Bild, ich sag mal, der Rauschebart, irgendwie die Pulle Bier in der Hand.
Vorm Bahnhof,
richtig. Also sehr, ich sag mal, stigmatisiert einfach. Mhm. Und da auch nochmal entgegenzuwirken und zu sagen, Mensch, das sind halt Menschen so wie du und ich. Das ist eine sehr, sehr große Aufgabe und das auch im politischen Raum mit drinne zu haben. Und natürlich das ganze Thema bezahlbaren Wohnraum auch nochmal hochzuhalten, hochzuheben und auch immer zu sagen, bezahlbar muss es halt auch für die sein, die tatsächlich ein sehr, sehr niedriges Einkommen haben.
Und das ist ja insbesondere in ganz vielen Großstädten auch ein Thema. Ich bin heute Morgen noch an einem Plakat in Köln vorbeigefahren, wo drauf stand, dass die Stadt Köln jetzt so eine Art Auffangnetz gebildet hat für Studierende, weil auch die natürlich ein geringes Einkommen haben, kaum Wohnraum finden. Und es gibt 2500 Studierende in Köln, die keine Wohnung finden und keinen Platz zum Schlafen haben. Und da wird die Stadt jetzt entgegenwirken. Ne? Da sind wir jetzt noch nicht bei Wohnungslosenhilfe. Aber bezahlbarer Wohnraum ist in ganz vielen Bereichen ein großes Thema.
Ja, auf jeden Fall. Und das zieht sich ja durch alle, ich sag mal, Gesellschaftsgruppen, nenne ich es jetzt mal, bewusst nicht Schichten, sondern durch alle Gruppen. Ob wir jetzt bei einer Altersarmut sind, wie kriege ich das vielleicht auch mit einer Pflegebedürftigkeit später hin? Oder aber auch die irgendwie Familie mit 3 Kindern oder mit 2 Kindern, die sich vielleicht auch irgendwie im städtischen Bereich den Wohnraum nicht leisten können. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, dann sollen die halt außerhalb ziehen. Aber auch das muss man sich ja überlegen. Gerade so, ich sag mal, im Köln-Bonner Raum, Bahnfahren und öffentlicher Nahverkehr ist halt echt nicht günstig. Dann kann das schön sein, dass ich eine Wohnung habe, die günstig ist. Wenn ich aber irgendwie jeden Tag mit 3, 4 Leuten in die Stadt fahren muss für die Arbeit, für die Schule, ist die Frage, ob tatsächlich am Ende mehr Geld übrig bleibt oder nicht.
Genau. Oder du bist vielleicht dann gezwungen, dir ein Auto anzuschaffen, gegebenenfalls sogar zwei Autos, was dann auch wieder Kosten mit sich bringt, ne? Weil du eben keinen guten öffentlichen Nahverkehr hast zur Arbeit, zur Schule, zur Kita.
Richtig.
Ja, das genau, da beißt sich die Katze dann in den Schwanz. Hast du denn in deiner bisherigen Laufbahn eine Begegnung gehabt oder eine Geschichte, die dich da besonders geprägt hat? Du sagtest ja, das ist auch ein Herzensthema von dir.
Ja, total. Ich habe ja vorwiegend mit Männern gearbeitet. Das war eine Einrichtung, wo nur Männer gewohnt haben. Und alleine das, finde ich, ist schon sehr prägend, weil dieses Bild, was wir ja vielleicht trotzdem auch noch gesellschaftlich haben, ne, so ich sag mal, der starke Mann, was auch bei ganz vielen Bewohnern da verankert ist, das bröckelt ja irgendwann. Und das ist erstmal sehr, sehr prägend tatsächlich, das so mitzubekommen. Und aber auch umgekehrt, wie schön es sein kann, wenn nach und nach Erfolge kommen. Wir haben einen Bewohner, den habe ich tatsächlich nicht selber betreut, aber das ist so einfach ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wir haben einen Bewohner gehabt, der war sehr, sehr lange Klient, sehr, sehr lange Bewohner, war heroinabhängig, auch schwerst heroinabhängig, hat, ich glaube, 6 Jahre dort gewohnt und ist irgendwann in eine eigene Wohnung gezogen, hat da auch nochmal Unterstützung im eigenen Wohnraum bekommen. Und wenn man sich das heute anguckt, der ist irgendwie Veganer, der fährt irgendwie mit dem Fahrrad von hier der Ecke Nordrhein-Westfalen irgendwie bis ans Meer, engagiert sich total für den Tierschutz. Also der hat kein Heroin mehr, kein Thema mehr, Schulden abgebaut. Also ist eine riesen Kehrtwende.
Und hat einen Job, vermute ich mal, ne?
Der ist in Rente, hat er nicht, also brauchte er nicht mehr in dem Fall. Aber das ist schon Wahnsinn. So, und dann habe ich tatsächlich einen Bewohner betreut, der auch lange auf der Straße gelebt hat, dann ins Krankenhaus gekommen ist, weil halt ne, medizinische Versorgung auf der Straße nicht so wirklich möglich war und da wirklich dem Tod von der Schippe gesprungen ist sozusagen. Und der hat sich auch komplett wieder hochkämpfen müssen, also wirklich alles wieder irgendwie üben, lernen, sich auch irgendwie mit der Thematik auseinandersetzen, warum bin ich auf der Straße gelandet, medizinische Themen anzugehen. Und auch der lebt heute wieder alleine in seiner Wohnung, hat irgendwie wieder Kontakt zur Familie aufgenommen, aufgebaut. Auch das sehr, sehr schön, weil das ja oft Themen sind, die oder soziale Bezüge sind, die nicht mehr vorhanden sind in so einer Zeit, weil das auch mit viel Scham verbunden ist. Also da gibt's einige, aber das sind so die ersten, die mir meistens in den Kopf kommen, ja.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten. Bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/Bildungscampus. Wir freuen uns auf Sie.
Das sind jetzt zwei super schöne Beispiele, wie es auch positiv laufen kann. Es gibt sicherlich auch Negativbeispiele. Kann man sagen, wie die Erfolgsaussichten sind, wenn man in der Wohnungslosenhilfe landet? Also gibt es da sowas wie eine Quote? Wie viel schaffen es, wie viel schaffen es nicht?
Ist ja so die Frage, wie definiert man das? Wann habe ich es geschafft, wann habe ich es nicht geschafft? Habe ich es geschafft, wenn ich in die eigene Wohnung gezogen bin? Mhm. Ist das eine Kennzahl, wo man sagt, ja, okay, keine Ahnung, im Jahr schaffen es von, ich sag mal, die Einrichtung hat vielleicht um die 100 Bewohner, schaffen es, ich sag mal, 10 eine eigene Wohnung zu kriegen? Oder ist tatsächlich Erfolg auch schon dann, wenn man sagt, die sind in die passende Hilfe gekommen? Also ich nehme mal jemanden, der vielleicht psychisch krank ist, mit einer Psychose, nicht in der Lage ist, irgendwas auch selbst noch eigenständig zu bewältigen und vielleicht auch gar keine Einsicht darin hat, dass er diese Krankheit hat. Also völlig, ich sag mal, in seinem Wahn unterwegs ist und das auch nicht mehr trennen kann. Aber irgendwann an den Punkt kommt, okay, krass, ich merke gerade irgendwie so richtig, stimmt ja doch vielleicht gerade was nicht. Oder ich bräuchte zumindest mal eine Hilfe. Wenn dann die Entscheidung gefallen ist, zum Beispiel sich in eine klinische Anschlusslösung zu begeben, also in die Klinik zu gehen, dann wäre das für mich zum Beispiel auch ein Erfolg. Weil erstmal ist dem Bewohner ja an dieser Stelle geholfen. Selbes gilt, wenn zum Beispiel jemand von der Wohnungslosenhilfe in die Eingliederungshilfe oder altersbedingt in eine Pflegeeinrichtung wechseln kann. Also da ist so ein bisschen auch die Frage, was ist am Ende Erfolg der Hilfe? Und auch da sind tatsächlich Erfolge auch einfach sehr, sehr klein. Also ich weiß, dass ich mich ein Jahr, kurz vor Weihnachten war das, massiv darüber gefreut hat, dass ein Bewohner seine Post aufgemacht hat, weil ich anderthalb Jahre mit dem gebraucht habe, dass der seine Briefe aufmacht.
Nein.
Ja, die haben, also es lief immer so, die Briefe kamen an, dann wurden die an den Sozialarbeiter quasi gegeben, damit es auf den Wohngruppen verteilt wurde, einfach schon mal so eine Vorsortierung. Ich habe dem die immer gegeben, der hat die immer mitgenommen und ist halt weg gewesen. Und dann habe ich immer gesagt, so, hören Sie mal, Herr Sowieso, wie sieht das denn aus? Wollen wir da nicht mal zusammen drauf gucken oder soll ich da irgendwas machen? Sind da Schulden? Soll ich da einen Brief hinschreiben, dass wir es stunden oder mit Ratenzahlung und. Und dann sagt er immer, nee, das ist in meiner Ablage.
Ablage P, wie Papierkorb?
Ja, genau. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich geschnackelt habe, dass er das in den Papierkorb geworfen hat. Und dann hat es halt noch fast ein ganzes Jahr gedauert, bis er zugelassen hat, dass wir uns da auch mit beschäftigen und die aufmachen. Und das war wirklich, dass ich gesagt habe, Sie müssen die von mir aus, wenn Sie mir das Go geben und sagen, ist okay, dann geben Sie mir den Brief einfach. Und ich schaue kurz rein, ist was zu tun, ist nichts zu tun, kann man es irgendwie gerade liegen lassen, in Anführungszeichen, oder nicht. Und auch das hat er abgelehnt. Also da wollte er sich gar nicht mit auseinandersetzen. Genau, dann war das irgendwann kurz vor Weihnachten, dass er mir tatsächlich diesen Brief einfach wieder hingehalten hat. Ich habe ihn gegeben und der hielt mir den so zurück und guckte mich so abwartend an. Und ich war so, habe genauso abwartend zurückgeguckt, weil ich überhaupt nicht wusste, was der von mir wollte. Und das war so ein Punkt, da haben wir einen Riesenschritt in der Hilfe am Ende gemacht, weil sich dadurch ganz viel regeln konnte. Aber das braucht halt einfach Zeit und das braucht auch viel, als Fachkraft viel Reflexion, weil es total frustrierend sein kann zwischendurch und sich immer zu sagen, das sind auch die kleinen Erfolge. Es ist die Post, die aufgemacht wird, es ist der Müll, der rausgebracht wird, jemand, der zum Friseur gegangen ist, all solche Dinge.
Ja, das sind alles für uns so alltägliche Dinge, die so völlig selbstverständlich sind. Ich musste eben auch schon am Anfang schmunzeln, als du das mit dem Weckerstellen und dem Aufstehen gesagt hast. Ne? Da denkt man ja als gesunder Mensch mit einem Job und vielleicht Familie gar nicht drüber nach, dass man sich natürlich einen Wecker stellt und morgens aufsteht. Ne? Aber wer selber mal so ansatzweise auch irgendwie krank war, egal jetzt ob psychisch oder körperlich, der weiß, was für eine Kraft das auch kostet. Ne? Und wie du sagst, dann muss man auch vielleicht lernen, so diese kleinen Erfolge zu feiern. Ne? Mögen sie noch so winzig sein.
Total.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, auch mal die kleinen Dinge in den Fokus zu nehmen und sich auch über die kleinen Erfolge zu freuen. Carolina, ich danke dir, dass du heute bei uns in der Folge warst und uns etwas über die Wohnungslosenhilfe erzählt hast. Danke für deine Erfahrungen und deine Offenheit. Und dann freue ich mich, wenn wir uns hier im Studio mal wiederhören.
Dankeschön, bis bald.
Tschüss.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.